Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Beginnen wir mit der gleichen Frage, die ich Ihnen bereits gestellt habe. Die wichtigste und einzige. Die nach Ihrer Aufnahme. Seit wann sind Sie in der Mafia?
Die Mafia gibt es nicht. Die Mafia ist eine Erfindung der Journalisten. Cosa Nostra ist der richtige Name. So nennen wir Ehrenmänner sie.
45 Tage lang dauerte dieses Verhör des berühmten und später ermordeten Mafiajägers Giovanni Falcone mit dem Cosa Nostra-Boss Tommaso Buscetta. Ein Mensch, dessen Schicksal im Zentrum eines eindrücklichen Spielfilms steht, der jetzt in unsere Kinos kommt. Wir besprechen den Film gleich mit dem Regisseur des Films und einem anderen, der ihn auch noch sehr, sehr gut findet. Man nannte Tommaso Buscetta auch den Boss zweier Welten, weil er seine Geschäfte nicht nur in Europa, sondern auch in Südamerika trieb. Er lebte eine Zeit lang in Brasilien mit Familie und falscher Identität, nachdem er aus einem italienischen Gefängnis geflohen ist. Doch Anfang der 1980er Jahre wurde Buscetta dann an Italien ausgeliefert.
Wir sind hier in Fiumicino. Der 56-jährige Tommaso Buscetta, auch bekannt als Don Masino, kehrt in Handschellen in seine Heimat zurück, die er unter einer bunten Decke versteckt. Vor einer Woche hat der sizilianische Mafia-Boss in Brasilien versucht, sich mit Strychnin das Leben zu nehmen. Aber auch so konnte er seine Auslieferung nicht verhindern.
Ein Ausschnitt aus dem Spielfilm Il Traditore des Regisseurs Marco Bellocchio, der Donnerstag ins Kino kommt und das Leben von Buscetta auf sehr ambivalente Art und Weise porträtiert. Auch die legendär gewordenen Maxi-Prozesse spielen eine Rolle, in denen Buscetta erstmals die Strukturen und Codes der Mafia einer Öffentlichkeit erklären konnte. Und ich konnte vor der Sendung mit Regisseur Bellocchio via Internetschalte in Rom sprechen und wollte eingangs von ihm wissen, was ihn denn so sehr an der Figur Tommaso Buscetta fasziniert.
Mi ha interessato la sua il fatto che prima di tutto non è un eroe Buscetta.
Ich war an seiner Lebensgeschichte interessiert. Dabei war es nicht die Faszination des Bösen, die mich angezogen hat. Buscetta ist für mich ein Mann, der sich gezwungen gefühlt hat, sein Leben zu retten, indem er beschloss, mit dem italienischen Staat zu kooperieren. Also etwas, das für einen Mafioso seines Kalibers undenkbar war. Diese Entwicklung wollte ich zeigen. Es ist auch eine sehr dramatische Geschichte. Wir müssen nämlich bedenken, dass im Zuge seiner Kooperation Buscettas halbe Familie hingerichtet wurde. Diese Tatsache lässt sein Handeln nochmal in einem anderen Licht erscheinen. Buscetta kooperiert nicht aus einer edlen Haltung heraus. Das hat nichts Heldenhaftes. Auf den ersten Blick wollte er seinen Kopf retten.
Aber so leicht, wie Sie das sagen, ist das ja nicht, denn Buscetta, jedenfalls so wie Sie ihn in Ihrem Film porträtieren, ist ja eine zwiespältige Figur, also Täter und irgendwie auch Opfer. Also vielleicht ist er dann doch ein Held.
Nein, er ist kein Held. Die Frage wird mir übrigens oft gestellt. Buscetta ist für mich kein Held. Ich habe in meinem filmischen Porträt versucht zu zeigen, dass die Person Buscetta voller Widersprüche ist. Es gibt ab einem gewissen Punkt in seinem Leben keine Eindeutigkeiten. Buscetta war als Mafioso eine grausame Figur. Jemand, der noch im Gefängnis probiert hat, sein gewohntes Leben weiterzuführen. Er hat sich Prostituierte bestellt, er hat Morde in Auftrag gegeben. Und obwohl er das bestritten hat, hat er damals auch am internationalen Drogenhandel teilgenommen. Er war ein Mann, der gerne sein altes Leben als großer Verbrecher in Brasilien weitergelebt hätte. Und das wäre ihm ohne Zweifel auch gelungen, wenn er nicht an den sizilianischen Richter und Mafiajäger Giovanni Falcone ausgeliefert worden wäre. Buscetta hatte damals die Wahl, Tod oder Überleben. Überleben war aber nur möglich, wenn er begann zu singen, wie man sagt, und mit Falcone zu kooperieren. Er entschied sich fürs Singen. Das brachte ihm sogar in einem gewissen Teil der italienischen Bevölkerung Respekt ein. Doch für die Sizilianer und die Mafia ist er bis heute ein Verräter, ein Judas.
Sie selbst kommen ja aus dem Norden Italiens, aus Piacenza, um genau zu sein. Wie schwer war es denn für Sie, sich in diese Kultur der sizilianischen Mafia-Strukturen hineinzuversetzen?
Für mich bedeutete die Arbeit an diesem Film eine Rückkehr zur guten alten Recherche. Ich habe mich mit vielen Sizilianern getroffen, habe mir die Geschichte, die Funktionsweise und das Leben mit und durch die Mafia erklären und erzählen lassen. Zwei Menschen, die mir sehr geholfen haben, waren zum Beispiel die beiden bekannten Journalisten und Autoren Saverio Lodato und Ciccio Lalicata, die sich seit Jahren mit der sizilianischen Mafia auseinandersetzen. Beide hatten zudem Tommaso Buscetta auch persönlich kennengelernt und konnten mir viel über ihn und sein Verhalten erzählen. Ich habe dann eine Zeit lang versucht, auf Sizilien diesen Lebensstil selber zu leben. Ich wollte selbst spüren, was diese Sicilianità eigentlich ist. Und dabei habe ich gemerkt, dass die Sprache eine zentrale Rolle spielt. Erst über die Sprache konnte ich auch mit meinem Film in diese Welt mit ihren Codes und Normen eindringen. Dabei konnte ich die Oberflächlichkeit verlassen und tiefer eintauchen in diese sizilianische Welt. Dabei verstehe ich das Sizilianisch nicht. Und im Film selbst gibt es im italienischen Original Untertitel in jenen Momenten, in denen die Figuren Sizilianisch sprechen. Für mich war das ein langer Weg dahin, weil dieses Leben nichts mit mir zu tun hat. Ich komme aus einer bürgerlichen Familie. Unsere Themen und Probleme sind ganz andere. Wir beschäftigen uns mit Psychiatrie und Politik. Das sind die interessanten Dinge für uns. Im Süden ist es anders. Das zu verstehen war eine große Herausforderung für mich. Das hat aber auch eine große Begeisterung für diese Geschichte ausgelöst, eben weil es so weit weg ist von meinem Leben.
Im Grunde gibt es ja zwei Arten des Mafia-Films, die amerikanische Tradition und die italienische. Für Sie als Regisseur, wie ist das eigentlich? Was unterscheidet diese beiden Traditionen?
Naja, zuerst muss man dazu wissen, dass der von Ihnen erwähnte amerikanische Zweig der Mafia-Filme mittlerweile auch in Italien tonangebend für das Genre geworden ist. Die Marktdominanz dieses Stils bzw. dieser Erzählhaltung begann natürlich mit der Pate-Trilogie von Francis Ford Coppola, die einen unglaublichen Einfluss auf das italienische Kino gehabt hat. Bis heute sind diese Filme eine Referenz für das Publikum in Italien. In gewisser Hinsicht gilt das auch für die Regisseure, denn es ist sicherlich kein Zufall, dass selbst Sergio Leone für »Es war einmal in Amerika«, indem er ja die Anfänge der italienisch-jüdischen Mafia in Amerika rekonstruiert hat, dass er diese Muster übernommen hat. Er hat so ein Meisterwerk gedreht, aber Leone hat daraus einen amerikanischen Film gemacht. Meine Sozialisation beruht auf Werken aus dem anderen Zweig der Mafia-Filme. Den vielleicht größten Einfluss auf mich hatte Gianfranco Rosis »Wer erschoss Salvador Regé« von 1962. Es ist durch und durch ein italienischer Film. Er erzählt seine Geschichte über Mafia ohne Verweise ans amerikanische Kino. Für mich ist das bis heute der absolute Referenzfilm, wenn es um das Genre des italienischen Mafiafilms geht. Und das wollte ich auch in meinem Film erreichen. Ich habe versucht, den spezifisch italienischen Charakter der Mafia darzustellen.
Ihr Hauptdarsteller Pierfrancesco Favino spielt ja diesen Tommaso Buscetta sehr eindrücklich. Und ich hatte das Gefühl, dass er sich diese Rolle ganz zu eigen gemacht hat. Wie viele Freiheiten haben Sie ihm denn dafür gegeben?
Wie ich schon gesagt habe, war mir die Welt der Mafia und Sicilianità fremd. Und für Favino war das genauso. Wir haben uns also parallel über diese Welten informiert. Und ich vermute mal, dass er das noch intensiver getan hat als ich. Das liegt auch daran, dass ich die Gesamtheit der Geschichte im Blick haben musste. Und Favino hatte den Luxus, sich einzig und allein in die Persönlichkeit von Buscetta zu vertiefen. Er ist ein herausragender Schauspieler. Oder besser, ein Schöpfer von Rollen, so würde ich es nennen. Ich schätze ihn jedenfalls sehr. Es war auch gar nicht schwierig, mich mit ihm zu verständigen. Wir hatten eine ähnliche Vorstellung von Buscetta. Das ist auch der Vorteil, wenn man mit einem großartigen Schauspieler zu tun hat. Man muss ihm nicht sagen, was er zu tun hat. Das geschieht dann quasi von allein. Da geht es beim Drehen am Set nur noch um Nuancen und Varianten von gewissen Dingen. Um die Persönlichkeit von Buscetta darzustellen, musste aber nicht nur Favino alles geben. Das ganze Team hat dazu beigetragen, auch die anderen Schauspieler. Alle mussten mir helfen, diese Vielschichtigkeit auf die Leinwand zu bringen.
Soweit also Marco Bellocchio über seinen Spielfilm Il Traditore. Und gleich reden wir weiter über dieses wuchtige Werk. Christoph Hochhäusler, Regisseur, ist jetzt bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, hallo.
Hallo.
Sie haben Marco Bellocchios Film Il Traditore als Kronzeuge gegen die Cosa Nostra, so der ganze etwas arg breite deutsche Titel, bereits gesehen. Und ich weiß, dass er Ihnen ziemlich gut gefallen hat. Was hat Sie denn an dem Film so fasziniert?
Das ist gar nicht so leicht auf den Punkt zu bringen, weil es so ein heterogenes Gewebe ist. Aber was mich vor allem fasziniert, ist die Figur des Verräters, des einzigen Ehrenmannes, könnte man auch sagen, im Film selbst. Also Bruschetta, gespielt von Faufino, der vor allem Mensch ist und darin unglaublich berührend gestaltet ist. Und trotz dieser ganzen Bringschuld, die der Regisseur gegenüber dem Stoff hat, einfach weil es ein historischer, realer Stoff ist und also sehr viele Dinge auch zumindest rudimentär erklärt werden müssen, trägt er den Film, finde ich, mühelos, weil man an seiner Menschlichkeit teilnimmt und sie einen sehr berührt.
Ist es nicht die große Herausforderung, jemanden wie ihn, der ein Mörder ist, letztendlich als Mafia-Boss, er eben auch menschlich zu zeigen? Geht man da als Erzähler, als Geschichtenerzähler, als Filmemacher auch ein Risiko ein?
Ganz klar, ich meine, da gibt es ja im Grunde diese alte Debatte, kann man einen Gangster und dessen Taten so spät einführen? In dem Sinne ist der Film mythisch und antimythisch zugleich. Mythisch insofern, als dass wir eben ganz lange erspart bekommen, was er eigentlich getan hat. Und da haben wir ihn längst schon lieb gewonnen. Und es kann unsere Zuneigung mehr erschüttern. Das ist ein Trick, kann man sagen, der auch streitbar ist. Ich will nicht spoilern, aber erst ganz am Ende sieht man sozusagen die Vollendung einer seiner Taten und dann auch noch in so einer Art legendären Gestaltung, also die sich deutlich unterscheidet von der realistischen Tonart des restlichen Films. Aber ich glaube, das ist legitim, weil der Film natürlich auf eine bestimmte Art nicht an Neutralität interessiert, sondern der will Partei ergreifen und er tut das für den Menschen. Also nicht für Institutionen und irgendwie abstrakter, sondern er glaubt diesem Mann und das ist erhebend, finde ich. Also ich musste ein bisschen denken an Jean-Pierre Melvilles L'Armée des Ombres, Armee im Schatten, die Figur des Resistance-Chefs, ja. Das wäre sozusagen Falcone. Ja. Und Buscetta ist dann sozusagen die viel stärker schattierte Figur von Lino Ventura. Also jetzt so was hat es davon, das ist sozusagen der Soldat. Der hat natürlich Dreckarbeit gemacht, aber er hat seine Seele nicht verloren. Mhm. Und das ist eine kühne Behauptung angesichts eines so menschenverachtenden Apparats, wie das die Cosa Nostra war und ist.
Das Spannende ist ja, dass Bellocchio sagt, dass die Beziehung zwischen Falcone und Buscetta selber ja durchaus fiktionalisiert ist. Es gab diese 45-Stunden-Interviews. Diese Teile der Beziehung dieser beiden Filmfiguren in dem Fall, die kommt von ihm. Und dennoch, wie ist das, wenn ich einen so historisch stark verorteten Film und diese Maxi-Prozesse und Buscetta sind gerade in der italienischen Bevölkerung in einem gewissen Bewusstsein, Kollektivbewusstsein sehr stark verankert. Fast jeder weiß, wo er war, als das stattgefunden hat. Wie schwer wiegt bei einem Regisseur ja, die Faktenlage, die Geschichten? Wie sehr muss ich auch quasi den Fakten treu bleiben und füge dennoch etwas Fiktionales hinzu?
Die einzige Möglichkeit, das zu tun, finde ich, ist eben über den Charakter selber. Mhm. Aber der Film ist da auch schon zerrissen und der versteckt diese Zerrissenheit auch nicht. Also er will der historischen Wahrheit schon auch Genüge tun. Und das ist bis zum gewissen Grad auch Ballast. Ja? Also das schleppt der Film mit sich. Aber es ist auch eine schöne Pflicht, weil es notwendig ist, zu zeigen, was dieses Theater, diese komische Oper sozusagen, dieser Prozesse bedeutet hat für Italien. Und es hat auch dieser Aspekt, dass da wirklich ein Publikum hinter Gittern und so weiter, keifen zum Teil, teilnimmt an Buscettas Geständnissen, das hat was Erhebendes. Also da wird plötzlich klar, dass eben all diese Arten von Veranstaltungsformen, Theater genauso wie Gerichtssaal oder Kino, eben dazu da sind, gesellschaftliche Konflikte zu verhandeln und überhaupt also aufzuführen. Also das ist eigentlich der Punkt, man führt einen Konflikt auf. Alle wissen natürlich, dass es diesen Konflikt gibt, aber erst wenn er aufgeführt ist, kann man ihn sozusagen auseinandernehmen. Und das ist auch das Emanzipatorische an diesen Formen der Darstellung, auch am Kino und auch am Bellocchios Kino.
Würden Sie denn sagen, dass Bellocchio hier ganz besonders etwas gelingt, nämlich dass er sich von der amerikanischen Tradition des Mafia-Films fast schon abwendet? Es gibt ja zwei letztendlich, ne? Die italienische und die amerikanische. Er als Italiener ist vielleicht stark verankert in der italienischen, aber auch die Italiener bedienen sich dann halt immer der Personalisierung, wie wir sie aus dem amerikanischen Kino kennen, der Pate. Ne? Da geht es ja immer um den einzigen Menschen. Also gelingt es, Bellocchio hier auch die Strukturen deutlich zu machen?
Ich finde schon, das ist ja kein Genrefilm. Also ich glaube, es gibt eine klassische Fehlerwartung, wenn man in den Film geht und eigentlich einen Gangsterfilm sehen möchte, wofür ich eine große Schwäche habe. Aber das ist es nicht. Der Film handelt von einem Mann in einem System und mehr noch von dem Mann als von dem System, aber das System bleibt immer sichtbar und auch das System der Aufklärung und so weiter. Er ist dann doch viel stärker eigentlich ein wahrheitssuchender Film als ein Film, der jetzt, sag ich mal, auf Genrefreuden aus ist. Es gibt Elemente davon, aber die sind wirklich homöopathisch.
Wie sehr ist das auch vielleicht eine Weltreise für jemanden wie Bellocchio, der ja selber von sich sagt, ich komme aus dem Norden, diese ganze Sicilianità, das Leben des Südens, das kenne ich gar nicht, uns haben die großbürgerlichen Probleme interessiert. Für ihn ist das ja nicht nur ein Genrefilm, was ungewöhnlich ist, sondern auch die Probleme des Großbürgertums werden ja nicht wirklich verhandelt. Ne?
Aber der Film ist auf jeden Fall auch enorm weitschweifig. Ja? Also da gibt es ja einen Teil in Brasilien, einen Teil in Florida, einen Teil in Palermo, einen Teil in Rom und so weiter und noch viele andere Orte, die gestreift werden. Und das ist eigentlich ja für jeden Film eine Belastung erstmal. Aber ich finde eben, er bringt das Ganze nicht sofort, also man braucht eine Weile, aber er bringt das dann doch zum Schweben durch diese seltsam grobe, also dieser Typ, der ja so doch sehr grob ist erstmal und indem man dann aber Dinge entdeckt, die zärtlich sind und die menschlich sind vor allen Dingen einfach menschlich sind.
Ist Bellocchio, der ja so, wenn man in filmgeschichtliche Bücher reinguckt, immer so als ein Modernist des europäischen oder des Arthouse-Kinos gehandelt wird, ist er sich hier in gewisser Hinsicht auch treu geblieben? Wir haben ja schon durch die Genremotive gesprochen, aber da ist ja doch noch was anderes, ne?
Auf jeden Fall. Der Film ist insofern modernistisch, als er die Grenzen dessen, was er zeigen kann, immer thematisiert. Und auch, sag ich mal, die Auslassung ganz wichtig ist, das Elliptische. Also der ganze Film ist ja rhapsodisch. Also was er erzählt und was er nicht erzählt, ist ungefähr gleich wichtig, könnte man sagen. Und da wäre es vielleicht auch interessant, den Film mit einem irgendwie verwandt gelagerten Film zu vergleichen, wie zum Beispiel Polanskis J'accuse, der ja auch so einen Whistleblower, auch einen historischen Fall erzählt, der aber das ganz klassizistisch macht. Und nichts auslässt, so eine Art von Vollständigkeit da hat, die dann oft in die, meiner Meinung nach, in die Langeweile führt. Während bei Bellocchio eben alles so rissig bleibt und man eben ganz stark selbst investiert ist in die Erzählung. Und Sie sehen schon, ich bin vielleicht auch ein Modernist. Also mir liegt das sehr. Ich habe da große Freude daran.
Das ist jetzt vielleicht eine etwas defätistische Frage, aber wie wahrscheinlich ist es, dass ein Film wie Il Traditore auch in Deutschland entstehen könnte, eben mit diesem modernistischen Ansatz?
Ach, das ist ein trauriges Kapitel.
Man, wir hatten diese Raff-Filme, die ja auch durchaus in die Richtung hätten gehen können. Ich sage extra können, weil...
Ja, Messer im Kopf oder so geht ja vielleicht schon in die Richtung. Also grundsätzlich halte ich alles für möglich und würde ich nie etwas ausschließen. Die deutsche Filmgeschichte ist halt so gebrochen und wartet immer sozusagen auf Ausnahmen. Und die gibt es dann auch immer wieder. Ja. Aber es gibt keine Tradition, wobei ich auch sagen würde, dass diese Tradition in Italien gebrochen ist. Aber kurz und gut, ich fände es jedenfalls großartig, wenn diese Art von Geschichtsneugier ab und zu im deutschen Film aufblitzen könnte. Also eben nicht Historienfilm, sondern wirklich eine Frage haben an die Geschichte. Wie sind die Dinge gekommen? Warum musste es so sein? Welchen Preis hatte das? Und so weiter. Ich meine, die deutsche Geschichte ist ja so reich an Widersprüchen, da könnte man einiges ausgraben.
Das stimmt. Christoph Hohäusler, Regisseur, sprach mit mir über den Film Il Traditore, der ab Donnerstag in unseren Kinos zu sehen ist. Vielen Dank für den Besuch.
Gerne, gerne.
Wer sich an diesen Corona-Sommer mit seinen ganzen neuen Regeln und Auflagen nicht gewöhnen kann, dem sei der Kinofilm Cocon empfohlen, denn diese Geschichte bringt uns den Sommer wieder, den die meisten von uns kennen. Es ist heiß in Berlin-Kreuzberg und die 14 Jahre alte Nora wächst im Kiez rund um das Cottbusser Tor auf. Ihre Schwester und ihre Freundinnen sind ihre nächsten Bezugspersonen, doch dann taucht plötzlich ein neues Mädchen in der Schule auf. Und für Nora ändert sich alles.
Ich finde andere Mädchen manchmal so schön. Ich finde es auch schön, wenn ich den Körper von einem anderen Mädchen spüre.
Du bist 14, Nora. Da hat man so viele unterschiedliche Gefühle.
Regisseurin dieses Sommerfilms ist Leonie Krippendorf und ich konnte mit ihr vor der Sendung sprechen. Eine Geschichte wie die von Nora, über die wir jetzt sprechen werden, die wäre ja in diesem Sommer eigentlich gar nicht möglich, nicht wahr? Also mit diesen ganzen Corona-Bestimmungen und Masken und Abstand, wenn ich mir diesen Sommer ansehe, den Sie eingefangen haben, mit Menschen, die aufeinander hocken, eng ist es und heiß. Eine Sommergeschichte wie aus einer anderen Zeit, oder?
Absolut. Also es ist ein total körperlicher Film, wo die Hitze und der Schweiß und das ganz nah beieinander sein in dieser Hitze einen ganz großen Raum einnimmt. Das ist ein komplett anderer Sommer jetzt.
Diese Coming-of-Age-Geschichte, die in gewisser Hinsicht auch eine Coming-out-Geschichte ist, wie haben Sie die konzipiert?
Der Ursprung lag eigentlich in genau dieser Körperlichkeit, die ich gerade beschrieben habe. Ich wollte gern einen Coming-of-Age-Film machen, eine Geschichte erzählen von einem Mädchen und der Transformation ihres Körpers, der ein bisschen realistischer ist, weil mir aufgefallen ist, dass vor allen Dingen das Thema, dass sie ihre Periode bekommt, das ist in fast jedem Coming-of-Age-Film gibt es das so, aber meistens ist es so ein bisschen so eine Seitengeschichte, die sehr ästhetisch mit so einem kleinen Fleckchen im Slip dargestellt wird. Und das ist überhaupt nicht so, wie sich das anfühlt. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt von der Geschichte.
Nora ist ja die Hauptfigur. Das ist ein recht introvertiertes Mädchen, so wie wir sie zunächst kennenlernen in dem Film. Ihr einziges Hobby ist die Raupenzucht. Ein sehr symbolisches Hobby.
Ja, allerdings tatsächlich ist mir diese große Metapher überhaupt nicht so richtig aufgefallen am Anfang, als ich angefangen habe zu schreiben. Es ist eher was Autobiografisches. Ich bin in einer WG aufgewachsen, wo einer unserer Mitbewohner eben genau so eine Raupenzucht hatte. Und das gehörte für mich so damals zu dieser Zeit des Aufwachsens. Das war irgendwie auch so eine Verbindung in der Großstadt zur Natur. Wir sind dann irgendwie immer in Tiergarten und haben dann seine Schmetterlinge gesucht und uns eingebildet, wir hätten sie irgendwo gesehen und so. Und daher kommt das eigentlich, dass diese Metapher so groß jetzt natürlich in dieser Verwandlungsgeschichte des Mädchens geworden ist, ist eigentlich mir, wie gesagt, am Anfang gar nicht aufgefallen. Und ich hatte in der Stoffentwicklung auch Angst davor, also dass das zu groß ist. Und es war auch mal eine lange Diskussion, ob ich das ganz weglasse. Und trotzdem habe ich es so lieb gewonnen, dass ich es drin behalten habe und hoffe, dass eben diese Emotionalität, die Metapher nicht so groß ist, weil man sie gut fühlen kann.
Sie werfen uns ja mit Nora direkt so hinein in diesen Mikrokosmos am Cottbusser Tor. Ne? Ist es ja auch Ihr Mikrokosmos, denn Sie bewegen sich so selbstbewusst zwischen diesen Straßen und Mietshäusern.
Ja, also ich bin Berlinerin, genau, und ich bin zwar nicht direkt am Cottbusser Tor aufgewachsen, aber ich bin quasi im Prinzenbad aufgewachsen gefühlt. Und das heißt, das ist alles eine Gegend, die ich gut kenne. Und das kam sogar relativ spät im Prozess des Drehbuchschreibens dazu, weil ich zuerst das alles aufs Land geschrieben hatte, aus so einer Faszination für das Aufwachsen auf dem Land, was ich überhaupt nicht kenne. Und dann aber doch ziemlich doll in Klischees gefallen bin und deswegen dann die Geschichte in eine Welt, die ich sehr gut kenne, geschrieben habe.
Ist denn Berlin ein einfacher Ort zum Aufwachsen?
Es kann ein sehr freier, energetischer sein. Also ich höre immer von meinen Freunden, die nicht in Berlin aufgewachsen sind, dass sie selber sich das gar nicht vorstellen können, dass eine Kindheit in Berlin auch eine schöne Kindheit sein kann. Für mich war das sehr so. Und ich glaube, dass gerade diese Diversität und die Vielfalt, die gerade am Cotti auch ganz starker Protagonist auch unseres Films ist, dass das natürlich ganz viel gibt im Aufwachsen, weil man mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit aufwächst.
Ist das so selbstverständlich für Nora?
Ja, für Nora ist das, glaube ich, sehr selbstverständlich. Nora ist aber in dieser doch zwar sehr diversen, aber auch sehr toughen Umgebung des Cottis eben einen Gegenentwurf zu so einer Heldin, die man normalerweise kennt, dass das dann meistens auch selber sehr taffe Mädchen sind, um sich durchzusetzen, weil natürlich in so einer Welt auch stille Charaktere aufwachsen und so ihre ganz eigenen Überlebensstrategien haben. Und das wollte ich gerne erzählen, dass jemand, der sehr introvertiert und still ist, in dieser Welt auch irgendwie klarkommen muss und eben die eigenen Methoden findet.
Es ist ja auch schon eine andere Generation, die Sie beschreiben, die hier aufwächst. Ich glaube, jede Generation wächst anders auf und hat andere Vorteile, Nachteile, Freiheiten. Wie schwer war es für Sie, die jetzt auch nicht alt ist, aber dennoch eine andere Generation beschreiben muss, mit anderen Codes, mit anderen Ängsten vielleicht oder zumindest mit anders gelagerten Ängsten? War es schwer für Sie, diese neuen Ideen von Freiheit, Identität und Liebe zu schreiben zunächst und dann zu inszenieren?
Also ich habe viel nochmal verändert in meiner Recherche, auch vor allen Dingen während des Castings. Wir haben ein großes Streetcasting gemacht, wo ich viel dann auch mit den Jugendlichen geredet habe und hatte jetzt erstmal das Gefühl, dass da auch ganz viel Überraschung für mich drinstecken kann, weil ich halt in Berlin aufgewachsen bin, als Berlin noch eine ganz andere Stadt war. Die Mauer war noch nicht so lange gefallen, es hat sich alles viel kleiner angefühlt, nicht so international. Und ich war eigentlich vor allen Dingen erstmal sehr interessiert daran, wie das Aufwachsen jetzt in dieser für mich ganz anderen Stadt ist. Hab dann aber schnell gemerkt, dass diese Pubertät und dieser Schulalltag sowieso die Welt, in der man lebt, total limitiert und dass die sich auch in nur 5 Straßen täglich fortbewegen und sehr in ihrem Kiez bleiben und dass dieses große Gefühl von Berlin noch gar nicht so da ist, wenn man in diesen Schulstrukturen ist. Und das fand ich vielleicht am Kotti auch besonders schön, dass es diese architektonisch, diese Rundung ist als Metapher für die Jugend, in der sich Nora befindet und wo sie eine Begrenzung hat, wo sie eigentlich schon drüber hinaus gucken kann. Deswegen haben wir viele Bilder, wo sie immer so in den Himmel guckt oder wo sie auf Balkonen ganz hoch über der Stadt ist. Das heißt, da draußen ist so die Welt. Und sie befindet sich aber noch in diesem Kosmos, wo sie noch gefangen ist, in dem Cottbusser Tor.
Gefangen in gewisser Hinsicht auch in ihrem Körper. Das ist ja zunächst das Nächste an einem Teenager. Das ist das, was einen vielleicht auch am meisten beschäftigt. Nicht die große, weite Welt, sondern das, was in mir drin gerade passiert. Das ist so zentral. Sie haben schon gesagt, die Körperlichkeit war auch ein gewisser Ausgangspunkt für diesen Film. Es geht aber auch bei den Gesprächen zwischen Nora und ihrer Schwester und ihren Freundinnen, das sind ja ihre nächsten Bezugspunkte, viel um Styling, um Aussehen, vor allem um unrealistische Vorbilder, die dann wiederum aus der Welt des Internets so ein bisschen auf sie aufprasseln. Welche Rolle spielt da so eine digitale Welt für ein junges Mädchen wie Nora?
Ja, eine sehr große. Also das ist ja, wo ich meine autobiografischen Erinnerungen oder mein Gefühl zum Aufwachsen, zur Pubertät total angleichen musste mit einer Generation, die eben mit Social Media aufwächst und unter einem ganz anderen Druck da auch steht. Positiv und negativ, würde ich denken, weil natürlich vor allen Dingen, das ist ja auch eine lesbische Liebesgeschichte, die ich erzähle, vor allen Dingen Jugendliche, die eben queer sind, bisexuell sind, lesbisch, schwul, sich natürlich jetzt ganz anders connecten können und sich viel weniger alleine fühlen. Also das sind sicherlich auch sehr viele total positive Aspekte, mit Social Media aufzuwachsen. Aber trotzdem gibt es natürlich einen großen Druck, viele Schönheitsideale, die auf einen ganz anders niederdrücken, als ich mich daran noch erinnere.
Sie haben vom Streetcasting gesprochen, das heißt, Sie arbeiten mit jungen Menschen, die dieses Gefühl, also diese Existenz auch selber kennen, weil sie sie leben. Wie viel müssen Sie da als Regisseurin vorgeben? Weil Sie wollen ja etwas erreichen mit Ihrem Film, Sie wollen ja inszenieren. Wie anstrengend war der Arbeitsprozess? Was mussten Sie vorgeben? Was kam von den Jugendlichen oder den jungen Darstellern selber?
Wir hatten schon junge, sehr erfahrene Darsteller und eben gleichaltrige Darstellerinnen, die noch keine Erfahrung hatten. Und wir haben sehr viel geprobt, um die auf eine Spielweise zu bekommen. Mir war das total wichtig, dass die sich authentisch in der Szene bewegen können. Also es hat einen dokumentarischen Ansatz dadurch, dass die dort in dieser Welt aufgewachsen sind, teilweise in diesem Haus auch wohnen. Trotzdem haben sie Rollen und das war mir auch sehr wichtig, dass die sich immer auf die Sicherheit ihrer Rolle verlassen können und nicht das Gefühl haben, sie müssen persönlich zu viel geben. Und trotzdem konnten die natürlich ganz anders durch ihre Lebenserfahrung dort und in dieser Generation sich in dem Schutzraum ihrer Rollen bewegen, in der Improvisation. Und das war überhaupt nicht schwer, sondern es hat mir unheimlich Spaß gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass Filme machen wird dann so schön, wenn man eben eigentlich sowas wie eine These hat und eine Szene schreibt und die dann erst lebendig wird dadurch, dass andere Menschen aus diesem Kosmos sich das so aneignen und sich da drin bewegen können.
Regisseurin Leonie Krippendorf. Cocon geht auf Kinotour, kommt auch offiziell in die Kinos. Nächste Woche Donnerstag ist es soweit. Vielen Dank für den Besuch.
Danke auch.
Blicken wir an dieser Stelle wieder mal nach Hollywood. Nach der großen Meldung, dass der Disney-Konzern im letzten Quartal herbe Verluste eingefahren hat, debattierten die Branchenblätter die Entscheidung des Filmstudios, seinen Blockbuster Mulan nur auf der hauseigenen VOD-Plattform Disney Plus zu veröffentlichen. Alles Merkmale dieses fundamentalen Wandels innerhalb der Branche, der noch lange nicht abgeschlossen ist. Das allerdings ist nur eine Seite der Folgen der Corona-Pandemie. Die andere ist viel konkreter, viel spürbarer, vor allem bei den vielen, die gerade in Hollywood sind und nichts zu arbeiten haben. Denn viele Mitarbeiterinnen von Filmproduktionen sind schlicht und einfach arbeitslos. Über ihre Zukunft berichtet Katharina Wilhelm aus L.A.
Alma Diffy ist wahrscheinlich eine der wenigen Menschen, die Schauspielerinnen, Stars und Promis so nahe kommt wie sonst keiner. Und zwar hautnah. Alma ist Make-up-Künstlerin und sorgt normalerweise am Set mit Pinsel, Puder, Cremes und Mascara dafür, dass Menschen vor der Kamera so gut aussehen wie gewünscht. Das war vor der Corona-Pandemie. Ich habe bisher nicht gearbeitet. Ich wollte mir das alles erstmal in Ruhe anschauen. Ich hatte zwar ein paar Anfragen von Privatleuten für Styling, aber die habe ich abgelehnt. Ich war noch zu nervös. Seit 5 Monaten steht Hollywood quasi still. Um die 120.000 Menschen haben ihre Jobs von jetzt auf gleich verloren. Kabelträger, Produktionsassistenten, Kostümbildner. Dazu kommen Menschen, die indirekt mit der Filmindustrie Geld verdienen, wie zum Beispiel Caterer, die Essen bei Dreharbeiten zubereiten. Ob oder wie sie Geld in der Krise bekommen, das ist recht unterschiedlich. Weil ich ein regelmäßiges Einkommen habe, konnte ich Arbeitslosenhilfe beantragen. Je nachdem, ob man Miete zahlt oder ein Haus abbezahlen muss, gibt es Regelungen mit Vermietern oder Banken, die Zahlungen aufzuschieben. Generell versuche ich aber, nicht so viel Geld auszugeben. Aber die meisten Sachen wie Restaurants haben ja sowieso zu. Sagt Alma. Das Problem, wer nicht genug arbeitet, qualifiziert sich nicht für Arbeitslosengeld oder fliegt möglicherweise aus der Krankenkasse. Das Letzte, was Sie in einer Gesundheitskrise haben wollen, sind weniger Menschen mit Gesundheitsleistungen, sagt Rebecca Ryan dem Radiosender NPR. Sie ist Direktorin der International Cinematographers Guild, zu der Kameraleute, Fotografen und Publizisten gehören. Die Gewerkschaft will nach eigenen Angaben dafür kämpfen, dass Filmschaffende, die keine Verträge mit Studios oder Produktionsfirmen haben, die also frei arbeiten und tendenziell eher gefährdet sind, aus dem System zu fliegen, geholfen wird. Und das ist auch bitter nötig. Denn Los Angeles ist nicht nur die Filmstadt der USA, sondern auch eine der teuersten zum Leben gleich dazu. Take me my heart and my soul. Auch Schauspieler Alex Blue Davis kann sprichwörtlich ein Lied von der Coronavirus-Krise in Hollywood singen. Hier ist er auf seinem Instagram-Kanal zu hören. Der 37-Jährige gehört seit 3 Staffeln zum Team der Krankenhausserie Grey's Anatomy. Dort spielt er den Arzt Casey Parker. Dass die Dreharbeiten zu seiner Serie unterbrochen wurden wegen Corona, erfuhr er aus den Nachrichten.
So I didn't find out that production had shut down until it hit the news. So I applied for unemployment, like a lot of people are doing.
Also habe er Arbeitslosengeld beantragt, so wie viele andere auch. Davis ist ein wiederkehrender Charakter in der Sendung, ist aber nicht an allen Drehtagen mit dabei. Die Sender drehen oft saisonal, so dass Wochen, manchmal monatelang keine Drehs anstehen. Das ist für viele Schauspieler normal und deswegen nutze er die Zeit für andere Projekte, sagt Davis. Meine Frau Miranda hat einen Piloten zu einer Serie geschrieben. Gerade machen wir die Farbkorrektur. Er ist fast fertig, um gezeigt zu werden. Fragt sich nur, wo? Denn alle Festivals sind erst einmal abgesagt worden. Weil die Covid-19-Fallzahlen in Los Angeles dramatisch in die Höhe schnellen, ist es schwierig für die Filmindustrie, wieder an die Arbeit zu gehen. Kleinere Werbefilmproduktionen finden zwar statt, aber unter allergrößten Sicherheitsvorkehrungen. So müssen sich die Teams in 3 Gruppen aufteilen, die sich nicht mischen dürfen. Es sollen regelmäßig Coronavirus-Tests durchgeführt werden. Fiebermessen ist außerdem Teil des Protokolls. Aufwendig vor allem für sehr große Crews bei Hollywood-Produktionen. Wer kann, dreht deshalb außerhalb der USA. In Neuseeland, Deutschland oder Island, wo es viel weniger Coronavirus-Fälle gibt. Trotzdem, die Show soll und muss weitergehen. Irgendwie und irgendwann. Alma Diffy, die Make-up-Künstlerin, hat sich gerade bei ihrer Gewerkschaft informiert, wie demnächst wieder gedreht werden darf.
We have to have these special tables now that have lights.
Wir müssen jetzt Tische mitbringen mit speziellem UV-Licht, das das Virus abtöten kann. Alle Produkte, die wir mitbringen, müssen außerdem einzeln verpackt sein. Nichts darf sich mischen. Wir selbst müssen Masken, Gesichtsschutz und Brillen tragen.
A face shield, goggles.
Neues Equipment, neue Hygieneprotokolle. Die Corona-Krise verändert die Jobs in der Filmbranche nachhaltig. Corona, könnte man in Filmsprech sagen, ist kein Kurzfilm, sondern wahrscheinlich eine Serie mit mehreren Staffeln. Die Frage ist nur, wer dort auf lange Sicht mitspielen darf.
Und jetzt soll es bei uns um einen Animationsfilm gehen, der 1981 in die ungarischen Kinos kam, 3 Jahre später in Los Angeles unter die besten Animationsfilme aller Zeiten gewählt wurde und mit Hilfe amerikanischer Gelder 2018 aufwendig restauriert wurde. Jetzt kommt er in einige ausgewählte deutsche Kinos. Sohn der Weißen Stute heißt das Werk und das klingt zunächst noch nach einem sehr klassischen Märchenfilm, aber genau das ist auch schon das Ungewöhnliche an diesem Film. Jörg Taschmann ist im Studio und hat sich den Film für uns angesehen. Jörg, was macht denn den Reiz dieses Films aus?
Also ich glaube, dieser Film war auch schon, als er in die Kinos kam, 81, sehr, sehr ungewöhnlich, weil der Regisseur Marcel Jankovic hatte gerade mal den allerersten ungarischen Animationsfilm 73 gedreht, der abendfüllend war. Und das war jetzt wirklich so eine Mischung aus Experimentalfilm und mit Märchenmotiven. Und ich habe jetzt mal wirklich recherchiert, wo ist der denn gelaufen? Es läuft der zum ersten Mal in Deutschland. Alles, was ich fand in ungarischen Quellen, war, dass er wohl 83 ans DDR-Fernsehen verkauft wurde. Ja. Da ich den Titel aber nicht kenne, mit dem der im DDR-Fernsehen gelaufen ist, weiß ich nicht, wie die den überhaupt ausgestrahlt haben. Und man muss sich das jetzt irgendwie so vorstellen, das beginnt fast mit so wie einem Urknall von Bildern, als hätte man so ein Kaleidoskop. Da verändert sich ja auch immer alles und was rund ist, wird eckig und dann plötzlich kleine Dinge werden groß, große Dinge werden wieder klein und so eine Bildflut prasselt erstmal minutenlang auf den Betrachter ein und erst ganz langsam schält sich so eine Geschichte heraus, die dann gleich wieder hochpoetisch ist. Ich habe mir jetzt einfach mal die deutsche, das wird im Original mit Untertiteln jetzt in den Kinos laufen, ich zitiere jetzt einfach mal, was dann in den deutschen Untertiteln zu lesen ist zum Anfang des Films. Es war einmal vor langer Zeit, da stand in einem Land, so weit von hier, fast schon am Höllentor, eine alte Zerreiche. Sie hatte 77 Wurzeln und 77 Äste und so geht das dann immer weiter mit den 77 und die Weiße Stute hat ein Menschenkind im Bauch, warum auch immer, und der muss eben jetzt aufpassen, dass die bösen Drachen ihm nicht die Seele stehlen und die Raben ihm nicht die Augen aushacken.
Also ein avantgardistischer Anfang, dann ein recht klassischer Märchenplot. Bleibt das so zerbrochen in dem Film?
Es ist ganz interessant, weil es gibt immer so Teile, da hat man das Gefühl, ach, wird ja doch ein eher klassischer Märchenfilm. Dann gibt es auch sowas wie eine Handlung. Dann gibt es plötzlich dieser Menschensohn, der teilt sich in 3 verschiedene Figuren, von denen man nie genau weiß, sind die jetzt voneinander unabhängig oder ist es derselbe. Gesprochen wird er jedenfalls von demselben Schauspieler. Also der ist ein Baumausreißer, ein Steinbröckler und ein Eisenkneter. Das bleibt ja sehr märchenhaft. Und die treffen dann 3 Feen und Frauen. Auch das würde Märchen bleiben, bloß die eine ist vollbusig und nackt. Also da kommt ein Erotik-Faktor hinein, der natürlich wieder in keinen Kinder- und Märchenfilm passt. Und so springt das wirklich immer hin und her zwischen eben avantgardistisch, experimentell, dann wieder durchsetzt mit diesen Märchenmotiven und man muss sich auf dieses Werk einlassen. So ganz einfach ist es nicht, auch diesen Wechsel dann immer wieder mitzumachen. Und ich glaube, auf der großen Leinwand, in so einem dunklen Raum, da hat man dann die Konzentration, sich mal auf was ganz Ungewöhnliches einzulassen.
Was Psychedelisches, so klingt das jedenfalls im ersten Moment. Der Regisseur Jankovic gilt ja als Pionier des ungarischen Animationsfilms. Wie bedeutend ist er in der ungarischen Filmgeschichte?
Also er ist schon allein dadurch so bedeutend, er lebt ja übrigens immer noch, er ist jetzt ein alter Herr, ja. Weil er eben 73 Janosch Vitéz auf Deutsch Held Janosch gedreht hat. Das ist in Ungarn eben ganz bekannt, weil das basiert auf einem Gedicht des Nationaldichters Sándor Petőfi, der mit nur 26 Jahren schon gestorben ist, als Revolutionär unter dem polnischen General Behm beispielsweise gedient hat. Also eine legendäre Figur und zu seinem 150. Geburtstag, auch im Kommunismus, Ungarn, wollte man ihm huldigen und dann kam dieser Film eben heraus, der aber ganz anders ist. Das ist ein klassischer Animationsfilm und der erinnert wirklich an Yellow Submarine. Also das ist auch so liebevoll gezeichnet und das hat einen ganz klassischen Plot, ist bei weitem nicht so experimentell.
Wenn ich an Animationsfilme aus Osteuropa denke, fallen mir erstmal Werke vor allem aus der früheren Tschechoslowakei ein, polnische, vielleicht auch sowjetische Trickfilme. Wie ist das eigentlich mit Ungarn? Was ist das für ein animationsfilmisches Land?
Das Lustige an Ungarn ist ja immer, dass man immer nicht weiß, wenn Ungarn ihren Namen ändern, dass ja eigentlich Ungarn dahinter steckt.
Ja.
Und das kann ich jetzt auch ein paar Beispielen deutlich machen. Also nicht nur die klassischen Hollywood-Studios wie Warner und so weiter stammen ja alle von Ungarn ab, die allerdings schon streckenweise im 19. Jahrhundert ausgewandert sind oder Adolf Zukor, wie er dann eigentlich heißt, sondern hier war es ähnlich. Also es gab eben schon einen Filmemacher, der nannte sich Imre Hajdu, so kam er in Budapest zur Welt. Später wurde aus ihm ein Jean Image und der hat dann beispielsweise in den 70er Jahren in Frankreich Baron Münchhausen gedreht und Harald Juhnke war die deutsche Stimme davon. Ja. Also Einen anderen Film, den glaube ich alle ein bisschen kennen, Animal Farm nach George Orwell. Da steckt jemand dahinter, der heißt eigentlich John Hallis. Wir vermuten nicht, dass er als Janosch Hollas ebenfalls in Budapest geboren wurde. Und das könnte ich jetzt weiterführen, aber nur um zu sagen, es gab eine Tradition. Ungarn war aber zu klein in den 30er Jahren und man hat dann erst nach der politischen Wende ein Trickfilmstudio wirklich gegründet, die Pannonia Studios in Budapest. Und bekannt sind dann eigentlich nur Fernsehserien geworden. Im DDR-Fernsehen liefen solche Sachen wie Arthur der Engel beispielsweise oder Heißer Draht ins Jenseits. Und von den Langanimationsfilmen ist vielleicht der bekannteste Wuk, der kleine Fuchs, denn das war eine deutsch-ungarische Koproduktion 1981, im selben Jahr übrigens, wo auch der Sohn der Weißen Stute in die Kinos kam.
Hin und wieder war das ja so, dass in den letzten Jahren auch durchaus so große Animationsspielfilme dann auch für Erwachsene gezeigt worden sind. Ruben Brandt Collector zum Beispiel, der lief unter anderem in Locarno. Wie beliebt und typisch sind denn jetzt solche Filme für den ungarischen Markt?
Also diese Tradition ist so ein bisschen eigentlich gestorben nach der Wende, weil es plötzlich keine staatlichen Zuschüsse mehr gab. Pannonia hat sich unabhängig gemacht, es hat ein paar Privatstudios gegeben. Was es natürlich sofort gab, ist, in Ungarn ist dann viel gezeichnet worden oder viel gemacht worden, solange das noch nicht alles durchdigitalisiert war. Und Ruben Brandt ist eigentlich eine Ausnahme. Es gab mal 2004 einen sehr subversiven Animationsspielfilm, Njotska District, der kam in einigen westlichen Ländern auch ins Kino. Eine bitterböse Rumi und Julia-Geschichte unter Ungarn und Roma-rassistischen Cops, Gangstern jeder Couleur, aber noch so als kleines Schmankerl zum Schluss, der wohl bekannteste aus Ungarn stammende Animationsfilmemacher ist Gábor Csupo, der eben aus Ungarn stammt, 71 bei Pannonia gelernt hat, dann 75 in den Westen floh und der ist eben einer der Schöpfer der Simpsons.
Ein Blick in die lange dann doch ungarische Animationsfilmgeschichte mit Jörg Taschmann. Anlass ist der Kinostart, der erneute Kinostart dann wahrscheinlich von Der Sohn der Weißen Stute ab kommenden Donnerstag in einigen ausgewählten deutschen Kinos. Vielen Dank, Jörg.
Gern.
Vollbild, das Filmmagazin aus dem Berliner Funkhaus. Für uns ist das um diese Jahreszeit ungewöhnlich, weil wir in den letzten Jahren die Sommerfilmfestivalzeit eingeläutet haben, und zwar am Lago Maggiore im Schweizer Locarno. Dieses Jahr muss das Festival pandemiebedingt in einer anderen Form stattfinden. Welche Form das genau ist und wie man jetzt auch von zu Hause Leopardenfilme gucken kann, das weiß Anke Lewicke. Hallo Anke.
Hallo, buongiorno.
Du nicht auf der Piazza Grande jetzt 2020, vermisst du es?
Ja, ich vermisse es, um das schon mal zu sagen. Ich habe eine Fotografie von der großen Leinwand und dahinter die tollen Berge irgendwann mal gemacht. Und das ist jetzt mein Bildschirmfoto.
Ah.
Na, damit so ein bisschen Festivalstimmung aufkommt, damit ich mich so ein bisschen daran erinnere, wie es ist, mit 7000 Leuten da abends auf der Piazza Grande zu sitzen. Also es ist schon ein bisschen seltsam, aber trotzdem finde ich es einfach auch erstmal ein cooles Wagnis, dass die Lili Hirnstein hingegangen ist und gesagt hat, ich kuratiere jetzt trotzdem ein Programm. Und sie hatte da ja so eine Idee, sie wollte an die Ursprünge des Internets zurück, und das hat sie so an die 60er Jahre erinnert, wo die Leute Drogen genommen haben zur Bewusstseinserweiterung, und das will sie jetzt eben mit ihrem Festival auch machen und eben die Grenzen öffnen durch das Internet.
Also es ist eine hybride Form, das ist das neue Stichwort, sprich das Festival findet irgendwie auch in Locarno statt, aber auch online.
Ja, es findet in Locarno statt. Also es gibt jeden Abend Überraschungsvorführungen im Rex, und da gibt es sie dann auch kleine Einführungen. Die sind dann aber teilweise auch schon mit Zoom vorbereitet. Es gab dort auch eine Eröffnung mit Einspielern. Also es gibt vor Ort Veranstaltungen, und dann kann man sich eben teilweise so dazuklicken, und ja, da muss man sich so ein bisschen durchwählen, was in Deutschland, in Frankreich und so weiter einfach da ist.
Wir erinnern uns, vor 2-3 Monaten haben sich die großen Festivals Cannes, Venedig und Berlin zu einer Art großem Online-Festival zusammengeschlossen. Für 10 Tage konnte man damals ja Filme, Dokumentationen, aber auch Gespräche mit Regisseurinnen sich ansehen, die dann zur Verfügung gestellt worden sind, alles für einen guten Zweck. Auch Locarno blickt jetzt auf seine eigene Geschichte in gewisser Art und Weise zurück und bietet ja auch das Best-of seiner Zeit.
Ja, ich finde die Kombination ganz interessant, weil sozusagen das Motto des diesjährigen Titels ist ja die Zukunft des Kinos. Dazu finden auch viele Panels statt und so weiter, wie man das jetzt eben macht, wie überhaupt die Zukunft von Kinos ist. Da kann man sich auch online zuschalten, aber für den Blick in die Zukunft braucht es ja vielleicht auch immer den Blick zurück. Was hat die Filmgeschichte ausgemacht? Und da haben sie eigentlich ganz schön so Masterclasses von den letzten Jahren reingesetzt. Also Ennio Morricone, Michel Piccoli, das sind ja Schauspieler und Komponisten, die gerade kürzlich gestorben sind. Leider machen sie das dann nur in Italienisch oder Französisch. Ich finde, da hätte man das auch einfach noch schön übersetzen können. Und ich finde es auch schön, dass sie so eine ganz interessante Filmauswahl haben. Zum Beispiel Roberto Rossellinis Film Deutschland im Jahre Null. Das ist ja, wenn man sich jetzt so im Weltgeschehen umschaut, doch ein Film, der immer wieder aktuell ist. Wie fängt ein Staat nach einem Krieg wieder an zu leben? Da würde ich mir dann nur immer noch so ein bisschen wünschen, dass so ein historischer Kontext hergestellt wird. Also, dass man vielleicht einfach mit Rossellinis Interviews noch online sitzt. Die kann man dann ja abrufen. Oder einfach damals so zeitgenössische Kritiken. Also ich glaube, die Chance von so einem Internetfestival ist ja auch immer, dass man mit Essays auch immer noch mehr in die Tiefe gehen kann. Also nicht nur Filme schauen, sondern einfach so ganz viele Arten anbieten, wie man sich mit Film auseinandersetzen kann.
Welche Werke können wir denn sehen? Das ist ja immer so eine Frage natürlich der Rechte. Welche Filme kann man nur in der Schweiz sehen? Welche Filme kann man außerhalb der Schweiz sehen? Wie sieht da das Angebot aus, Anke? Was kann ich mir jetzt hier aus Deutschland ansehen?
Ja, also ich habe mich durchgeklickt und es gibt ja seit mehreren Jahren dieses Open-Door-Projekt in Locarno. Damit will man Filme fördern, eben aus bestimmten Regionen, wo es nicht so eine Filmförderung wie bei uns gibt oder keine Filmindustrie. Das ist seit Jahren Südostasien und jetzt kommt noch die Mongolei dazu. Und da bietet man eben einfach auch so Filme aus den letzten Jahren an, damit man sich so mit der Region vertraut machen kann. Und da kann ich dann einfach mal empfehlen, Der Masseur, das ist der erste Film von dem philippinischen Regisseur Briante Mendoza, 2005. Da geht es schon um seine Themen Arbeit, Sex und Tod. Ein Massagesalon wird da eben zum Mikrokosmos für die Befindlichkeiten auf den Philippinen. Und dann gibt es noch einen anderen philippinischen Film, Apparition. Da geht es um ein Tabuthema, nämlich wie in den 70er Jahren auch die ganzen Rebellen einfach Klöster angegriffen haben, dort die Nonnen vergewaltigt. Man kriegt wirklich so einen Rundumschlag in die philippinische Geschichte geboten. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, Pardo di Domani, die ganzen Kurzfilme, die eben um den goldenen Leoparden konkurrieren, die können wir alle sehen. Und das finde ich ganz interessant, da gibt es so den roten Faden der Entfremdung. Also zum Beispiel sieht man dann einen Schweizer Film, wo man nur die Betonbauten in Zürich sieht und einfach spürt, die Menschen, die dort leben, leben auch aneinander vorbei.
Locarno hat sich hier anders als Cannes entschieden, nicht eine virtuelle Ausgabe zu veröffentlichen, also eine Liste jener Filme, die man eigentlich hätte einladen wollen. Es gibt dieses Jahr etwas anderes, die Sektion The Films After Tomorrow. Das sind 20 Spielfilmprojekte, die man ausgesucht hat, die wegen der Corona-Pandemie nicht fertiggestellt werden konnten oder eben unterbrochen werden mussten in unterschiedlichen Phasen ihrer Produktion. Diese Filme will man jetzt fördern. Es gibt dazu eine eigene Online-Jury, die sich das ansieht, aber auch wir können diese Work-in-Progress Sachen online sehen. Wie sieht das aus? Also reden da Regisseure über ihre Werke, sehe ich die Werke, ist das Pitching, ist das Crowdfunding, was ist das?
Ich finde das super unterhaltsam. Also einmal würde ich gerne noch kurz anmerken, vielleicht hätte man nicht nur die bekannten Autorennamen nehmen müssen, aber trotzdem ist es ganz toll, wenn man so Miguel Gomez, Lucrezia Martel oder Lav Diaz sieht, so zu Hause, wie sie ihren neuen Film pitchen, in einer ganz anderen Umgebung, einfach zu hören, wie sie die Bilder, die sie erzeugen wollen, dann schon mal so vorerzählen, eben nicht nacherzählen. Und mit dabei ist ja auch Helena Wittmann. Das ist ja eine ganz interessante deutsche Regisseurin, die es sehr mit dem Wasser hat. Drift zum Beispiel.
Freundin dieser Sendung.
Ja. Und sie macht jetzt einen neuen Film. Da geht es um eine Frau, die auf einem Segelboot lebt und die fasziniert ist. Das spielt in Marseille erst einmal von der Fremdenlegion, von dem männlichen Körper. Und wie diese Figur im Film ist eben auch die Regisseurin von diesen Körpern fasziniert, die da ja so eine Art Geheimsekte hinter Zäunen führen.
Like myself? Ida is fascinated by the Legion, the disciplined bodies of the Legionnaires, their secrecy, and the fences around their areas must appear to her as impenetrable.
Und was auch toll ist, dass diese Projekte dann, die Leute, die dafür ausgewählt wurden, wie eben Helena Wittmann, die dürfen sich dann noch einen Film aussuchen, der mal in Locarno lief und sie hat sich Indianersong von Marguerite Duras ausgesucht, weil dort geht es ja auch um den Blick einer Frau auf einen männlichen Körper.
Anke Lewicke über das derzeit hybrid stattfindende Filmfestival in Locarno. Pardo.ch ist der Zugang online für alle, die jetzt interessiert sind. Vielen Dank, Anke.
Tschüss.
Top 5.
Über den Kronzeugen und Mafia-Verräter Tommaso Buscetta hatten wir zu Beginn der Sendung ja schon gesprochen. Doch der öffentliche Verrat, das ist nicht der übliche Mafia-Topos im Kino. Viel geläufiger ist im Mafia-Film der Kampf um einen Platz an der Spitze der Organisation. Aufstiegsgeschichten, davon handeln Mafia-Filme üblicherweise. Hartwig Tegeler untersucht diese Erzählstrukturen in seiner Top 5.
Lust auf den Film?
Ich bin dein älterer Bruder, Mike, und ich bin übergangen worden.
Das war Papas Wunsch.
Ja, aber mein Wunsch war's nicht.
In diesem Geschäft gibt's klare Regeln. Entweder ich schlage dich oder du schlägst mich.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Paranza, der Clan der Kinder von Claudio Giovannesi, 2019.
Früh übt sich.
Respekt und Ehre. Meine Brüder, Brüder im Schicksal.
Das Handling der Waffen bringen sich Nicola und seine Freundin aus Neapel beim Sehen eines YouTube-Videos bei. Ein dunkler Entwicklungsroman und die Geschichte der Verwandlung von harmlosen Jugendlichen zu gefürchteten Mafiosi. Die Kinder an die Macht? Na, viel Spaß. Gier nach Herrschaft, Luxus und Reichtum kennen keine Altersgrenzen. Mordlust ebenso wenig, sagt uns dieser Film.
Du wirst diese Zeit absitzen müssen.
Platz 4. Ein Prophet von Jacques Audiard, 2009.
Vom naiven, an sich unbescholtenen Parsival zum Boss, Malik, 19 Jahre alt. Die Korsenmafia im Knast zwingt ihn, einen arabischen Mithäftling zu töten, gemäß der Logik.
Du hattest dem Hof ja schon Probleme. Glaubst du hältst ohne Schutz durch?
Zum kriminellen Aufstieg braucht es Klugheit, gepaart mit Skrupellosigkeit, die emotional unterfüttert ist bei Malik mit dem Wunsch, sich an denen zu rächen, die ihn demütigten. Diese Mischung erzeugt eine Energie, der alte Boss bald nichts mehr entgegenzusetzen hat. Eine erschütternde Szene am Ende, wenn Malik der neue Pate den nun ehemaligen Herrscher auf dem Gefängnishof zusammenschlagen lässt. Er selbst muss keine Hand mehr rühren. Mit dieser Inauguration sind die neuen Machtverhältnisse, dem Genre angemessen, besiegelt.
Platz 3.
Ein Yakuza bleibt immer ein Yakuza.
The Third Yakuza von Takashi Miike. 1996.
Sein Fundament ist die Ehre, zumindest theoretisch. Masaki, der Gangster mit dem hohen Gerechtigkeitssinn und eben solchen Moralvorstellungen, kann natürlich trotzdem bei den Machtkämpfen kräftig mitmischen. Dass ein japanischer Mafioso-Yakuza Intrigen, Verschwörungen und Bestechungen in der Haltung eines meditierenden buddhistischen Mönchs im Lotussitz zelebriert, macht wahrscheinlich für uns ein Reiz des Genres aus. Vielleicht aber auch die Erkenntnis, dass der Boden der Zivilisation bei allem Stil sehr, sehr dünn gezogen ist.
Platz 2.
Onkel Kwun, Besuch für dich!
Der Besucher aber ist der Mörder des alten Triadenbosses.
Internal Affairs 2 von Andrew Lau und Alan Mack, 2002.
Die Diadochenkämpfe beginnen und der oberste Triadenjäger von Hongkong freut sich, während er ein Eis am Stiel lutscht.
Jetzt, wo Kwun tot ist, werden die kleineren Gangster nicht mehr länger stillhalten. Die Stadt wird explodieren.
Präzise Diagnose des Kommissars, denn die unteren Chargen verweigern schon mal dem Nachfolgeboss die Lehenstreue. Beziehungsweise etwas schnöder, die Kohle.
Von diesem Monat an werden wir nicht mehr bezahlen.
Infernal Affairs 2 zeigt mörderische Nachfolgekämpfe. Bis hin zur Prämisse, dass es dabei nicht nur um The Survival of the Fittest geht, sondern auch darum, dass derjenige Boss werden kann, wie Triaden-Gangster Sam, einer aus der unteren Riege, wenn er nur skrupelloser als die anderen das Böse lebt. Dass dabei die Grenze zwischen Triaden und Polizei nicht mehr wirklich zu ziehen ist, diese Erkenntnis breitet Infernal Affairs 2 nüchtern aus.
Platz 1.
Wenn der alte Boss gewusst hätte.
Tödliche Versprechen, Eastern Promises von David Cronenberg, 2007.
Gewusst hätte, was er damit lostritt, wenn er dem subalternen Mafiasoldaten verkündet, es sei an der Zeit, dass der nun richtiges Mitglied der Organisation werde. Mithin auch hier. In diesem düsteren Melodram sind die Grenzen zwischen dem Gesetz, dem Recht, der Ordnung und den Regeln der russischen Mafia in London aufgelöst. Viggo Mortensen als Nikolai, in Russland geborener Fahrer des durchgeknallten Sohn des Bosses, ist eigentlich Maulwurf des russischen Geheimdienstes. Doch die verschlungenen Noir-Abgründe dieser Geschichte erzählen von einem unfreiwilligen Aufstieg.
Sag ihnen, dass ich drin bin.
Bis auf den Thron des Bosses.
Sag ihnen, ich löse Simeon.
als Chef der Londoner Organisation ab.
Ein in sich logischer Akt, wenn der Maulwurf seine Rolle bis zum Ende perfekt ausfüllt. Aber das ist natürlich gleichzeitig wider- bzw. irrsinnig.
Du musst Simeon aus dem Weg räumen.
Oder wie Nikolai ein andermal sagt, während wir nicht wissen, wem er denn nun eigentlich dient.
Wie kann ich König werden, wenn König noch auf Thron sitzt?
Der klassische Weg des Aufstiegs an die Spitze. Ob Triaden, Yakuza, korsische, neapolitanische oder russische Mafia, ihn gilt es blutig zu ebnen. In der Realität und im Kino sowieso.